boldly pot. Star Trek in review.
I've seen it all.
Hallo und herzlich willkommen zu Boldly Pot, Star Trek im Review. Ich bin der Markus und mir wie immer gut gekühlt zugeschaltet ist mein Podcast-Kollege und Cousin Jan.
Hallo Markus. Ja, ich habe hier zwei Ventilatoren laufen. Ist ja warm.
Man hört sie, aber man hört sie hinterher nicht auf der Aufnahme. Dafür werde ich schon sorgen.
Ich hoffe. Dafür muss man vielleicht die Flugzeuge hören, die draußen vorbeifliegen. Das Fenster ist nämlich auch noch offen.
Ja gut, das nehme ich heute mal dann in Kauf. Ich möchte dich ja nicht quälen.
Ich fühle mich wie so ein Labrador, wo ich hier vorne irgendwie so die Zunge bis zum Knie raushängt. Oh Gott.
Naja, ich werde dich auf jeden Fall nicht gegen deinen Willen da festhalten. So wie der heutige Antagonist.
Das war eine gute Überleitung.
Ja, ich bin stolz auf dich. Also kein Vorgeplänkel, direkt rein in die Vollen.
Kein Vorspiel heute, ja.
Okay. Heute kein Vorspiel, heute trocken rein. Also
ich gehe mal.
Sorry, musste sein. Wir besprechen heute, was ist bloß los? Das ist jetzt zwei Wochen.
Ich glaube, das war im letzten Sommer war das auch so, da haben wir auch immer die ganze Zeit schon Scheiß erzählt.
Es fehlen bloß noch die Nusspralinen. Hier die
Nusspralinen, ich habe noch ein paar unten im Keller liegen.
Edle Tropfen in Nuss, genau. Ich habe noch welche im Keller liegen, wie lange halten die sich denn die Dinger?
Ich bin letztens irgendwann so nach dem Abendessen noch irgendwie Fernsehen geguckt und kannst du ja mal ein oder zwei oder drei von den Dingern reinwerfen. Und da kam meine Frau nachher um die Ecke und meinte, wir könnten eigentlich noch nach Bonn fahren. Ich wollte noch irgendwie XYZ in Bonn. Und ich habe überhaupt nicht mehr daran gedacht. Ich bin mit den drei gefressenen Nusspralinen Auto gefahren und ich denke plötzlich so auf halbem Weg, vielleicht war das keine so gute Idee.
Okay.
Willst du dich jetzt anhalten?
Ich glaube, ich kann es nicht genau sagen, aber wäre vielleicht noch im Bereich des
Ist sicher noch im Bereich des Möglichen, aber
Die Vorstellung,
normalerweise, ich trinke ja keinen Alkohol. Wann trinke ich mal Alkohol? Ich fühlte mich dann doch ein bisschen schuldig irgendwie.
Ja, verstehe ich. Aber die Vorstellung, dass man so eine Packung aufmacht und dass dann am Ende des Abends noch irgendeine von denen übrig ist, ist für mich eine völlig fremde Vorstellung.
Ja, die mit Kirschwasser, die bleiben immer übrig, weil die mag hier keiner.
Ich glaube, für mich schmeckt das eher alles gleich. Ich nehme immer die mit dem Rum, aber egal.
Rum.
Ja, also wo waren wir jetzt stehen geblieben? Ich wollte eigentlich sagen.
Weiß ich nicht. Sternzeit 43872,2.
Von mir aus. Wir besprechen heute die 22. Episode.
Ja, das steht hier jedenfalls dran.
Ja, der Staffel 3.
Das ist schon eine Woche her, dass ich die geguckt habe, deshalb meine Erinnerung ist schon wieder nicht mehr. Ich meine, ich hab ja auch vom Jörg zu hören gekriegt, dass wir alle möglichen Fehler in der Besprechung der FedCon gemacht haben. Oh. Hallo Jörg übrigens bei dem, vielleicht hört das ja jetzt dann doch mal regelmäßig.
Okay. Das kann ich nicht beurteilen. Ich war zum ersten Mal, dann hättest du mich korrigieren müssen.
Er hätte das dann direkt mal unten unter das Facebook-Posting drunter schreiben sollen, damit wir dann auch wissen, welche Fehler wir gemacht haben.
Ach, du meine
Güte. Einfach nur, ihr habt da Fehler gemacht.
Also
ist jetzt
wirklich,
auch nicht so.
Sowas.
Ich würde das ja zurückziehen und korrigieren, so wie ein verantwortungsvoller Journalist das tatsächlich tun würde. Aber wenn ich nicht weiß, was ich falsch gemacht habe, weiß ich es halt nicht.
Ja, keine Ahnung. Es ist alles subjektives Empfinden, wenn man da ist. Ja. Wer weiß, was davon Fakt und Fiktion ist.
Ja, das sind diese elitären Leute, die vorne in der dritten Reihe sitzen.
Du sitzt doch in der zweiten, du Honk.
Ich? Nein, ich sitze hinten in der ersten Reihe von den normalen Tickets. Er saß in der zweiten Reihe oder ersten Reihe von den Golddingens, Silber, weiß
Verrückt.
Ich nicht.
Verrückt. Und schon wieder ein Fakt, den du nicht weißt. Gold oder Silber. Egal.
Irgendwo vorne bei den Editären.
Kommen wir einfach jetzt mal richtig rein. Staffel 3, Folge 22. Jupp. The Most Toys, zu Deutsch, Jupp. Der Sammler. Engage. Also die Enterprise ist mal wieder dazu verdammt, irgendwelche Drogenkurierfahrten zu machen. So wie schon in der letzten Folge müssen sie da irgendwelche chemischen Materialien durch die Gegend schicken. Denn auf dem Planeten Beta Agni 2, einem Kolonialplaneten, scheint irgendein Problem mit der Wasserversorgung aufgetreten zu sein. Da ist das Wasser mit einer Substanz namens Tricyanat vergiftet.
Das klingt für mich so, als hätte irgendjemand zu viel Rattengift ausgelegt.
Ja, ne, es ist, ich meine, dieses Cyanat da drin, das ist schon so. Die Enterprise soll also 108 Kilogramm Hytritium dorthin bringen, ein flüchtiges Element, aber das ist anscheinend dafür da, dass man dieses Tricyanat neutralisieren kann. Und dann wäre die Wasserversorgung auch wieder sichergestellt auf diesem Planeten.
Tritium?
Ich so habe doch keine Ahnung.
In drei Dingensiger Wasserstoff oder was? Ich frage gar nicht.
Ja, das Zeug scheint auf jeden Fall ziemlich gefährlich zu sein. Sie haben dieses Hydritium, diese 108 Kilo, von einem Händler namens Kivas Fagio gekauft. Der befindet sich auch mit seinem Schiff da vor der Enterprise. Und sie haben das sozusagen gerade übernommen. Und der Data ist mit seinem kleinen Pike-Shuttle, das ist ja das Shuttle namens Pike, das er benutzt, ist er auf dem Schiff, weil es besser ist, als das Zeug zu beamen. Man muss es besser so transportieren.
Hat ja irgendwie nicht viel geholfen, aber ich wollte nicht vorgreifen.
Und er bestätigt halt auch den Erhalt der Ware und muss dann, als er dann in seinem kleinen Space Smart sitzt.
Space Smart, ist ja süß. Was ich witzig finde, ist, aus dem kleinen Space Smart, wie du das so nennst, kommen hinten diese Dämpfe raus, während sie das Zeug da irgendwie laden. Als ob die da irgendwie wieder. Ja, genau, als ob die da irgendwie so wieder CO2, Trockeneis, so ist das Zeug. Meine
Wahrscheinlich
Güte.
Ist es sowas.
Ach, ich sehe die Hitze. Ich bräuchte auch ein bisschen Trockeneis.
Ja, offensichtlich. Ja, das Lustige ist aber auch wirklich diese Größe von diesem Shuttle einfach. Das ist ja, also das erinnert mich jetzt sehr an die Fahrt zum Geburtstag am Samstag. Wir waren ja zu zweit in dem Smart unterwegs und ich habe noch einen Blumenstrauß gekauft. Und ich wusste nicht, wohin
damit
mit dem.
Damit wird er voll sein, ja.
Ja, genau. Tu den doch zwischen die Beine. Nein, das geht nicht. Dann musst du in den Kofferraum. Das ging dann so knapp, also ja. Und so ungefähr.
Was war es denn für Blumenstrauß, okay.
Ja, so einer für 40 Euro.
Okay.
Oh Gott, war schon.
Na gut, für 40 Euro kriegt man heutzutage ja auch nicht mehr so viel.
Nee, aber es passt gerade so in den Smart rein. Ja, und entsprechend vollgepackt ist der Data dann mit diesem Shuttle auch und bestätigt halt die Annahme der Ware und muss dann, als er dann in dem Shuttle sitzt, bei einer Dame noch mit einem Fingerabdruck bestätigen, dass das alles okay geht, also dass er die Ware bekommen hat. Wo mich erstmal gewundert hat, der Data Fingerabdrücke, die man scannen kann?
Das habe ich mich auch gefragt. Das war die erste Frage, die ich hatte. Und die zweite Frage, die ich hatte, ist, was hat die eigentlich für ein Make-up im Gesicht?
Ja, es ist nicht schön.
Also Spachtelmasse überall und so. Ich weiß nicht, keine Ahnung, aber dieses komische.
Die haben ja so ein bisschen so ihre Jawline, also ihre. Ja. Das haben die so ein bisschen betont und dann haben sie noch was an der Nase gemacht. Ja, sieht so ein bisschen komisch aus.
Sie haben was mit der Nase gemacht. Nip-Tuck oder was?
Ja, ja, sie haben, ja genau. Und Filler und alles. Nee, also das sieht ganz komisch aus. Sie haben hier irgendwas gemacht und ja, und an den Augen. Es ist so, es sieht ein bisschen verunglückt aus, weil es nur so subtil ist und nicht richtig. Und deswegen, und dann ist das Make-up, glaube ich, auch nicht so richtig aufgetragen gewesen. Sie sieht ein bisschen komisch aus. Also,
nachher sieht sie nämlich nicht ganz so schlimm aus. Ich glaube, das war irgendwie erster Shot des Tages. Und das Make-up-Department war sich noch nicht so ganz sicher, ob das so passt.
Ja, es gibt ja vielleicht Gründe dafür. Das können wir später nochmal erörtern, warum das vielleicht so unterschiedlich aussieht. Ja, sie gibt ihm also so ein Gerät, wo er seinen Fingerabdruck drauf machen muss. Heutzutage ziemlich normal, damals wahrscheinlich noch voll Science Fiction. Ja, und als der Data dann halt seinen Fingerabdruck abgeben möchte, kriegt er erstmal einen Elektroschock und ist ausgenockt und sitzt dann erstarrt in dem Shuttle.
Was meinst du, weshalb ich diesen Fingerabdrucklesern nie traue? Das ist so ein Trauma von damals, glaube ich.
Wahrscheinlich, genau. Dann lieber das Auge scannen oder so.
Nee, keine Ahnung. Genau, nee, lieber nicht.
Ja. Ja, dann, als er dann halt ausgeschaltet ist, scannt diese Frau, die übrigens Varia heißt, die Assistentin von diesem Kivas Fagio, dem Händler, die scannt dann halt den Data und gibt dann so ein paar Werte durch, von wegen 26,8 Kilogramm Tripolymermischung, 11,8 Kilogramm Molybden-Kobalt-Legierung und 1,8 Kilo bioplastische Verkleidung. Also sozusagen die Bestandteile.
Als ob wir so Kuchen backen wollen.
Ja, also es wären jetzt ungefähr, ich habe es mal ausgerechnet, sind 40,4 Kilo und der Rest ist einfach nur pure Intelligenz oder was in Data.
Ja, Daten haben auch eine Masse. Informationen sind ja.
Ja, aber man weiß ja auch gar nicht.
EMC-Quadrat und Geschiss.
Ich meine, das heißt ja nicht, dass er so viel wiegen muss wie ein Mensch, nur weil er halt so groß ist wie ein Mensch. Vielleicht wiegt er ja wirklich nur insgesamt 40,4 Kilo. Da wäre aber auch leichter so, umzuwerfen wahrscheinlich.
Ich wollte gerade sagen, ich habe da so meine Zweifel. Wenn er versucht, irgendwo oben auf dem, haben wir ja schon gesehen, dass er Leute irgendwo hochziehen kann, so.
Das wäre wahrscheinlich
unwahrscheinlich. Ob er dann so die richtige Traktion auf dem Boden hat oder ob hat er vielleicht so Spikes an der Füße.
Man weiß nicht. Vielleicht sind auch wirklich nur die wichtigsten Werte oder sowas. Auf jeden Fall ein paar Techniker, die bei dieser Varia sind, notieren sich die auch. Und man weiß aber erstmal auch gar nicht, warum.
Es liegt hauptsächlich daran, dass die Amis nicht wissen, was ein Kilogramm ist.
Meinst du, das sind eigentlich so 80 Kilogramm? Wahrscheinlich haben sie, ja, wer weiß.
Ja.
Ja, währenddessen überwacht halt die Crew der Enterprise von der anderen Seite aus den ganzen Prozess und dann kommt das Shuttle halt auch aus dem anderen Raumschiff rübergeflogen und plötzlich explodiert es dann einfach mitten vor denen.
Boom.
Alle total schockiert. Aber echt. Data. Ja, besonders der Worf so, Data, ja. Was machst du?
Was machst du wieder?
Ja, genau.
Ja, Worf, ich glaube, es wäre dein Job gewesen, Hintergrundinformationen über diesen windigen Händler reinzuholen.
Ja, vielleicht ja. Ne? Es ist auch so geil, wenn die da auf den Bildschirm gucken, da fliegt da noch so ein Fetzen von diesem Shuttle an denen so vorbei, ja, an dem Bild. Das ist echt so sehr, sehr drastisch.
So viel Kilo Tripolymere.
Ja, genau. Ja, und ja, damit gehen wir dann halt in den Vorspann rein.
Da, hab ich vergessen.
Ja, im Nachgang dieser Katastrophe spricht der Jean-Luc Picard dann mal mit diesem Kivas Fajo und bittet ihn halt um Informationen zu dem Vorfall. Der Fajo sagt dann, dass es im Grunde eigentlich nichts Besonderes gewesen wäre. Also sie hätten jetzt auch keine besonderen Sensordaten von ihrem Schiff und bedauert natürlich den Fluss des Piloten. Mhm. Der Picard möchte dann trotzdem also auch deren Daten mal zur Untersuchung haben, um zu gucken, was überhaupt passiert ist. Also alle sind eigentlich relativ gefasst dafür, dass gerade Data pulverisiert worden.
Data-Pulver.
Ja.
Okay.
Der LaForge weist darauf hin, dass die 81 Kilo Hydritium, die sie erhalten haben, also die sie jetzt auch schon an Bord haben, gerade so ausreichen, um ihre Mission zu erfüllen, aber halt keinen Spielraum für Fehler lassen. Der Fajo erklärt ihnen daraufhin, dass die einzig andere bekannte Quelle das Sigma-Erandi-System ist, was etwa 3 Wochen entfernt liegt.
Mhm.
Verrückt. Dann gibt er denen noch die Sensordaten, die halt von ihrem Schiff aufgezeichnet haben. Und Picard weist halt den Wesley an, dass er dann erstmal Kurs auf das Beta-Agni-System nehmen soll.
Wir müssen das Zeug auch abliefern.
Was ich auf jeden Fall interessant fand an der Szene mit dem Kivas Fajo, wo die da sich unterhalten auf dem großen Hauptbildschirm, mhm, da sieht man nochmal sehr eindrücklich, dass es ja wirklich ein 3D-Bild Bildschirm ist. Das ist ja, meistens nicht wirklich so ausführlich, aber in der Seitenansicht ist er ja natürlich auch in der Seitenansicht, also so nicht von vorne. Mhm. Da denkt man ja auch nie drüber nach, weil man sieht es ja selber so nicht. Ich denke mir, das könnte auf jeden Fall ein sehr seltsamer Effekt sein, wenn man manche Leute in der Größe direkt auf dem Bildschirm sieht.
Ich denke da an die Ferengi, die wir mal hatten.
Ja, genau. Als wenn man denen direkt auf der Nase sitzen würde oder sowas. Also keine Ahnung, ob das so toll ist. Ich meine, für Weltraumaussichten ist das natürlich schön, wenn man da vorne nicht nur auf dem Bildschirm guckt, sondern wirklich so ins Weltall.
Into the void sozusagen.
Ja, genau. Oder wenn man da halt ein Schiff vor sich schweben hat, dass man es auch wirklich da schweben sieht. Und ist bloß die Frage, wie soll das funktionieren? So von den verschiedenen Blickwinkeln, das muss ja irgendwie wieder mit Linsentechnik gehen. Steht da was so im Manual drin?
Hologramm wahrscheinlich.
Wahrscheinlich ist es sowas, ne? Ja, genau. Ja, und dann sehen wir den Data.
Mhm.
Der lebt nämlich, also er existiert noch.
Liegt auf dem Rücken.
Liegt auf dem Rücken.
Wie sie ihm eigentlich die Beine so, weil er liegt da ja, eigentlich, er saß ja im Shuttle. Und eigentlich müsste er die Beine angewinkelt haben, während er da auf dem Rücken
toter Käfer irgendwie.
Genau.
Ne? Stimmt.
Ja, also, so hatte ich das erwartet.
Er liegt da halt in einem Raum auf diesem Schiff, das Jovis heißt. Der Raum ist sehr interessant. Also er ist voll mit Prüll, also verschiedensten Sammlerstücken.
Da sagst du was.
Sehr interessante Lampen auch an der Wand, die an der Tür sind. Da konnte ich nicht rausfinden, woher die sind. Sind bestimmt auch so Designerlampen aus den 80ern, die so Licht nach oben leuchten. Dann sind da drüber so Glasscheiben oder so, die entweder das Licht farbig reflektieren oder refraktieren, also dass es da durchgeht und dann halt eine andere Farbe bekommt. Aber das kann ich nicht genau sagen. Also es gibt heutzutage ähnliche Lampen, aber diese habe ich so nicht gefunden, also mit meiner Google-Lens-Suche. Aber dafür das Sofa, auf dem der aufwacht, das ist auf jeden Fall so ein Klassiker aus den 80ern. Das ist ein italienisches, sieht ja aus wie so eine gedrehte rote Schleife oder also so. Ja. Ne? Ja, das Ding heißt Tatlin-Sofa von Cananzi und Semprini, entworfen für Edra von 1989.
Ja, passt ja zeitlich gut.
Ich glaube, das Ding habe ich auch schon mal in echt gesehen, meine ich zumindest. Nicht nur in dieser Episode, aber
es kommt also nicht von Ikea, sagen wir mal so.
Nee, es ist schon auf jeden Fall, da haben sie sich mal was Schönes hingestellt. Also,
und an der Wand hängen lauter bekannte Bilder, die sogar man theoretisch erkennen kann. Da hängt ein Dali rum mit der Uhr und der fließende Zeit und die Mona hängt da rum und Lisa hat vor sich hin.
Ich weiß gar nicht, ob man die da schon sieht, ob man sie erst später sieht, aber auf jeden Fall hat er einiges an irdischen Kunstwerken. Da stehen ja auch so ein paar buddhistische Statuen und sowas alles rum. Ja, auf jeden Fall, Data liegt da und wacht dann auch auf.
Und guckt sich erstmal um, was zum Fick ist hier passiert.
Ja, genau, also Pieps. dann betreten...
Auch schon wach, Data?
Genau, dann betreten der Fajo und diese Veria halt den Raum, um mit Data dann zu sprechen, aber der ist erstmal so ziemlich, ist noch ein bisschen groggy wahrscheinlich.
Ja, ist desorientiert, hat sich gestern Abend wieder zu viel gesoffen.
Ja, so ungefähr, und der Fajo, der läuft dann so um den drumherum, also wirklich, der guckt ihn auch schon so an, oh mein Gott, ist das toll, oh mein Gott, ist das toll, ist ja total aufgeregt, ne? Also finde ich total richtig.
Was für ein geiles Stück, was ich da gehabt.
Ja, genau, und redet, spricht ihn auch so komisch irgendwie an, von wegen so.
You, me?
Genau, so kannst du mich verstehen, so ungefähr.
Ja, als ob der irgendwie noch nie eine AI rumlaufen hat sehen, also das ist auch ein bisschen
ja, ich komisch, mein, ne? Data ist halt sehr einzigartig und das ist ja auch der Grund, warum er da ist, ne, sozusagen.
Ja, aber redet der mit seinem Bordcomputer auch so? Ich meine, ja, das ist schon ein bisschen seltsam.
Ja. Ja, Data sagt ihm halt, sie können doch ganz normal mit mir reden. Und dann fragt der Data den Fajo, warum er überhaupt dahin gebracht worden ist. Und der erklärt dann dem Data, dass er dafür da ist, ihn zu unterhalten. Und im Gegenzug wird er dann halt wie ein wertvoller Besitz verwöhnt werden.
Mhm. Mhm. Da ist der voll begeistert von.
Ja, da ist Data so nicht von begeistert, gar nicht, und sagt, dass er halt nicht bleiben könnte, weil er ist halt ein Offizier der Sternenflotte und muss halt wieder zurück. Und Fajo meint dann,
die suchen auch nach mir.
Ja, ja, Fajo antwortet dann halt, dass er nicht vorhat, ihn gehen zu lassen und dass er daher nicht länger zur Sternenflotte gehört. Also er soll sich da jetzt gefälligst an seine neue Existenz gewöhnen.
Genau.
Dann versucht der Data halt aber auch mal zu gehen, also durch die Tür raus. Die bekommt aber nicht auf, weil die anscheinend zu stabil ist, selbst für Datas Möglichkeiten.
10 Androiden könnten die Tür vielleicht aufkriegen, oder war das?
Genau, und ja, der Fajo sagt dann halt, dass sie halt auf galvanische Hautreaktion und DNA-Muster abgestimmt ist. Deswegen kann er die nicht öffnen.
Hat er nicht.
Data versucht dann halt diesen Fajo anzugreifen, was aber auch nicht geht, weil der hat so einen Kraftfeldgenerator irgendwie am Gürtel, der...
Der hat wieder nicht aufgepasst. Langsame Messer durchdringen den Schutzschild.
Ja, das hatte sowas. Das hatte sowas von Dune irgendwie. Das Problem ist auch, dass dieses Schutzschild die Positronenflüsse behindert und dass das im Grunde natürlich dann auch sich auf Data auswirken könnte. Also wenn er nicht aufpasst, wird dann sein Gehirn frittiert, wenn er den nochmal angreift. Also keine gute Idee. Naja, um dem Data mal so klar zu machen, wo er sich denn da befindet, zeigt der Fajo ihm dann mal so ein paar Sammlerstücke, zu denen Data jetzt auch gehört. Unter anderem zeigt er ihm irgendeine Vase von einem schon verstorbenen Mark of Zell, eine Skulptur. Also für mich sieht es eher so eine, wie aus einer Memphis-Design-Vase aus den 80ern. Dann flüchtig geht er mal über den Dali hinüber. So von wegen, hier ist ein Dali.
Nicht das teuerste Stück in meiner Sammlung.
Nee, anscheinend nicht. Und dann zeigt er ihm eine Baseballkarte, die Roger Matis Baseballkarte von 1961. Wohl auch ein Unikat. Und sie riecht noch nach Kaugummi. Das ist also anscheinend konserviert worden. Das ist, erfreut den Fajos besonders. Ja, und dann hat er da noch irgendwie so ein kleines Tier, irgend so ein Muppet-mäßiges Tier in so einem Terrarium.
Das ist eine Handpuppe.
Das ist eine Handpuppe, eindeutig. Ja. Und das ist so süß. Das ist das Lappling, so heißt das Ding, und ist anscheinend auch das letzte seiner Art und er hält das da irgendwie so und füttert das dann auch mal eben.
So wie ich den einschätze, hat er die anderen alle umgebracht, damit das letzte seiner Art ist.
So, das kommt so ein bisschen gut. Ja, er hat schon ein bisschen komische Anwandlung, dieser Typ. Ja, und dann zeigt er ihm halt einen Stuhl, dem Data, und sagt so, ja, und das ist der Platz, wo sie sich dann bitte hinsetzen würden, weil er soll halt Teil der Ausstellung werden. Data lehnt dann halt ab und betrachtet Fajos Gefangenschaft als feindselige Handlung.
Würde ich auch, ehrlich gesagt.
Fajo meint dann halt, er werden sich wohl dran gewöhnen und ja, interessiert sich halt nicht groß für die Einlassung von Data und seinem Freiheitswillen. Ja, da steht er erstmal da, ne? Weil ersetzen will er sich ja nicht.
Ja, außerdem kommt auch schon da irgendwie so diese leicht explosive Persönlichkeit rüber, die der Kivas hat, weil der ist ja so,
ja,
entweder sitzt du oder du setzt dich auf jeden Fall dahin. Also
ja, der droht ihm schon so ein
bisschen. Da werden wir schon sehen, ne?
Ja, genau. Aber insgesamt auf jeden Fall, was er da so an Sachen rumstehen hat, ist,
ja,
ist eine sehr bunte Sammlung, aber wirklich auch sehr viel Terrestrisches dabei tatsächlich.
Ja, ich denke mal Sachen, die man auch als Zuschauer wiedererkennen soll. Ne? Ja. Also wie gesagt, die Mona Lisa, den Dali und sowas.
Das wobei ich mich bei der Mona Lisa echt frage, wie ist er denn bitte an das Bild gekommen?
Also, ja, keine Ahnung.
Das muss doch ein Riesenskandal gewesen sein, dass das Ding weg war.
Das ist im Dritten Weltkrieg verloren gegangen und irgendwo wieder aufgetaucht.
Ah, könnte natürlich sein, ne? Aber meinst du, das hat keiner vermisst?
Ja, ich denke schon, dass das vermisst wird, aber...
Okay, ja gut. Ja, verrückt sowas.
Wäre jetzt nicht das erste Kunstwerk, was irgendwo verschwindet und nie wieder auftaucht.
Das stimmt natürlich, das ist richtig. Aber ausgerechnet das ist ja wohl das Gemälde. Also das Gemälde, naja. Wie auch immer. Ja, währenddessen gehen LaForge und Wesley in Datas Quartier, um alles auszuräumen, was ja auch schlimm ist irgendwie.
Da habe ich direkt mal eine Frage.
Ja.
Er sollte die Geige nicht im Geigenkasten sein? Die lässt man doch nicht einfach so da rumliegen. Das ist so, als hätte der gerade aufgehört, da zu spielen und...
Ach so, habe ich ja keine Ahnung von. Aber ja, wahrscheinlich wäre es besser, die irgendwo anders aufzubewahren. Also sie finden ja so einige von Datas Sachen, die ihm wichtig waren. Das ist so ein bisschen wie damals in dieser Measure of a Man Folge. Mhm. Da haben sie ja auch schon mal geguckt, also was ihn so ausmacht an persönlichen Gegenständen. Und unter anderem schauen sie sich ja auch dieses Vortex-Bild an, wo er schon ewig dran rummalt.
Ja, das ist irgendwie auch so ein Running Gag in der Serie. Irgendwie habe ich den Eindruck, immer wieder taucht dieses Bild auf.
Ja, tatsächlich.
Ich meine, das kommt auch ganz viel später, wenn er anfängt zu träumen, kommt dieses Bild nochmal irgendwie vor.
Malt das denn dann weiter irgendwann mal? Ist das wirklich mal fertiggestellt irgendwann?
Das weiß ich gar nicht mehr.
Ich weiß auch
wir
nicht
lassen mehr. Uns überraschen. Ich kann es nicht mehr erinnern, so genau.
Ja, LaForge geht dann halt zu Datas Schreibtisch und öffnet die Schublade und da drin findet er halt ein Hamlet von William Shakespeare, das Picard ihm, glaube ich, geschenkt hatte.
Ja.
Ein paar Pokerchips und Spielkarten.
Natürlich hat der Picard ihm den Shakespeare geschenkt.
Wer sonst? Also, der schenkt wahrscheinlich jedem eine Ausgabe.
Genau. Ja. Hast du Shakespeare?
Noch ein Shakespeare.
Ja, das ist die Sonderausgabe von 1842.
Ja, genau. Ja, ist ja auch eine Art Sammler irgendwie. Ja, dann haben sie auch noch da die Sternflottenmedaillen von Data, die auch aussehen wie so ein Set, was man auf der FedCon kaufen könnte.
Ja, eigentlich. Ne? Ernsthaft,
das gibt es doch, glaube ich, auch sogar so.
Ja, genau, hervorragend. So, genau so.
Ja, und dann haben sie auch nochmal, kramen sie auch nochmal dieses Holographiegerät raus, dass das Bild von der Tasche.
Und wir sehen die Tasche nochmal.
Genau.
Wird die eigentlich bezahlt dafür, wenn sie da auftaucht? Wahrscheinlich nicht, ne?
Das war auch nur so ein nicht mal Standbild, war schon Video, aber es ist altes Material, was wieder verwendet wurde.
Ja,
das
wer wird
weiß. Auch nochmal rausgeholt. Ja, und der LaForge hat immer noch so ein bisschen Probleme, sich mit diesem Unfall oder was auch immer passiert ist, anzufreunden. Also er kann sich einfach nicht vorstellen, was dem Data passiert ist. Und ja, das lässt ihm auch irgendwie so keine Ruhe, ne?
Also er macht sich auch so ein bisschen Selbstvorwürfe, habe ich den Eindruck.
Ja, dass er vielleicht irgendwas übersehen haben könnte oder so. Ja, also im Gegensatz zu Worf macht er sich Vorwürfe, was das angeht.
Ich habe jedenfalls, als wir das Hologramm mal wieder sehen, habe ich mich als erstes gefragt, was das wieder gekostet hat. Weil wir wissen ja immer, dass das ist ja mehr oder weniger auch so eine Bottle-Episode, außer der Explosion und dem Hologramm war, glaube ich, nicht groß an Special Effects, was dabei. Doch, als die Frau sich nachher auflöst. Oh, ich habe gespoilert.
Ja, also sie haben ja schon mehrere Sets, die sonst nicht normal sind. Also sie haben ja noch ein anderes Raumschiff.
Ja, gut. Jetzt keine großen Ausgaben. Die haben nicht wieder im Baumarkt die Wildtierabteilung plündern müssen.
Nee, aber wie gesagt, wir können später mal drauf zu sprechen kommen. Es gab durchaus, ich glaube, Kosten, die aufgekommen sind.
Okay, ich lasse mich überraschen.
Was mir mal wieder aufgefallen ist, dieses Set von Datas Quartier, warum ist das eigentlich so tonnenförmig? Wieso hat es diese, also wo liegt das in der Enterprise?
Wahrscheinlich ganz außen am Ende der Untertasse oder sowas, keine Ahnung. Außenkabine. Nee,
es hat ja keine Fenster. Es ist ja eine fensterlose Kabine. Aber wieso sollte das so einen röhrenförmigen Querschnitt haben? Das muss ja auf irgendeinem Bereich, also das macht gar keinen Sinn.
Mag der Data einfach röhren.
Ich meine, man darf ja auch nicht zu viel über die Sets nachdenken. Wenn man bedenkt, dass alle Quartiere denselben Neigungswinkel von Fenstern haben, die Fenster haben. Also
ja.
Das ist ja nicht so, als wenn sich das irgendwie mal verschiedene... Und außerdem ist der Winkel viel zu steil als für irgendeine Etage, irgendein Deck auf diesem Schiff. Aber ich will mich jetzt nicht darüber auslassen. Eigentlich würden die ganze Zeit die Fenster an der Decke haben, so wie die Enterprise aufgebaut ist. Aber nein, haben sie nicht. Also... Wenn man mal drüber nachdenken. Das ist doch,
nein, nicht denken.
Eigentlich hätten die Fenster an der Decke von ihren Quartieren nicht irgendwie vorne so abgeneigt. Also egal.
Egal.
So viel dazu. Auf der Jovis kommt Varia zurück in den Raum, in dem Data gefangen gehalten wird und gibt ihm halt spezielle Kleidung, die Fajo von ihm verlangt zu tragen und dass er sich bitte auf den Stuhl setzen soll.
Jetzt sitzt endlich. Der hat schon wieder nervös geguckt. Der hat schon wieder dieses Zucken im Auge.
Varia sagt Data, er soll Fajo halt gehorchen, weil er eben so großzügig wie grausam sein kann. Und dabei packt sie sich so irgendwie an die Wange. Vielleicht hat sie das so ein komisches Gesicht, weil er jetzt schon mal irgendwie was durchgezogen hat.
Hat er wahrscheinlich gerade wieder eine gepfeffert.
Ja, wahrscheinlich.
Überhaupt, was er erzählt, das ist so ein bisschen so Psychopathenalarm, habe ich den Eindruck.
Ja, sie ist auf jeden Fall nicht, also so richtig freiwillig ist sie nicht da. Sie scheint ja eher auch sehr abhängig von ihm zu sein. Was der Data ja dann auch feststellt, dass sie ja beide im Grunde Gefangene von Fajo sind. Und Data weigert sich halt auch weiterhin, die Sachen anzuziehen und sagt, die Enterprise, die werden schon nach ihm suchen, weil sie werden ja sehen, dass nichts an Bord war von ihm. Worauf Varian ihm halt dann entgegnet, doch, da wäre genügend Verbundwerkstoffe gewesen, die seinem
doch im Baumarkt.
Ja, genau, die seinem Körper entsprechen, dass das halt nicht auffallen würde, halt diese drei Komponenten, die sie da zusammengestellt haben.
Drei Komponentenkleber?
Drei Wettertaft? Der drei Komponenten Data. Ja.
Ja, stimmt, die zählen ja nur drei Komponenten auf.
Also es wird nicht auffallen, dass er weg ist. Also alle müssen eigentlich davon ausgehen, dass er halt zerstört worden ist. Sein Schicksal liegt jetzt halt in Fajos Händen, ne?
So sieht's aus.
Ist halt so. Ja, den LaForge lässt die ganze Sache immer noch nicht so ganz ruhen. Nee. Der ist dann bei Picard im Bereitschaftsraum zusammen mit dem Riker und ist auch sehr angespannt und erklärt halt, dass er sich die Shuttle-Explosion irgendwie nicht erklären kann. Und der einzige Grund, den LaForge finden könnte, wäre ein Pilotenfehler, was aber angesichts Datas außergewöhnliche Fähigkeiten für unmöglich hält. Picard sagt halt, ja, er wird LaForges Untersuchung natürlich weiterhin unterstützen, solange der das für richtig hält, ne, der LaForge. Mit der Einschränkung, dass er halt erwartet, dass LaForge halt auch für diese Dekontaminationsmission ausgeruht genug ist. Ja, und dementsprechend macht der LaForge erstmal weiter. Der Riker bemerkt dann halt, dass Datas Gefühllosigkeit ihn nicht daran gehindert hat, bei anderen starke Emotionen zu wecken. Schön, dass er es mal erwähnt, aber wirklich merken tut man es so nicht. Ich meine, der Picard gibt dem LaForge natürlich noch mit auf den Weg. Ja, wir sind alle ziemlich erschüttert und vielleicht ist halt doch nicht mehr dran, als dass irgendein Fehler passiert ist. Aber ja, gut, noch soweit.
Ja, die gehen da sehr professionell bis kühl mit um das vorsichtig zu sagen.
Tatsächlich.
Also der Geordi ist eigentlich auch der Einzige, der sich so richtig darüber aufregt.
Ja, und dafür finde ich, kriegt die Deanna Troi dann in dieser Folge ein bisschen zu wenig Raum da, um da irgendwie mal auch was zuzusagen.
Ja, genau meine Meinung.
Der Picard liest zum Trost in seiner Bibel, nämlich dem Shakespeare-Werk.
Ja.
Und findet da irgendwie auch noch so einen passenden Vers, der irgendwie an
die letzte Seite, die er gelesen hat.
Genau. Er war ein Mann, nicht mehr, nicht weniger. Und es wird noch nicht nochmal einen Mann geben wie ihn oder sowas in die Richtung.
Ja, ja.
Ja,
we will never see the like of him again, sozusagen.
Ja, genau.
Irgendwie sowas.
Ja.
Ich kenne das Zitat nicht genau auswendig. Entschuldigung, mein Shakespeare ist etwas rusty.
Und im Deutschen ist wahrscheinlich wieder falsch übersetzt oder so.
Bestimmt.
Auf dem Händlerschiff kommt der Fajo halt ganz wütend da in seine Sammlung, weil Data immer noch nicht die Kleidung angelegt hat, die er für ihn ausgesucht hat. Yep. Data sagt, er sei ein Sternflottenoffizier und werde sich nicht umziehen. Und
ich bin ein Sternflottenoffizier, ich ziehe mich nicht um.
Genau, wir haben immer dieselbe Kleidung an.
Genau, wir schlafen sogar in dem Scheiß.
Das stimmt, aber das hatten wir auch schon mal festgestellt, dass das Zeug nicht gewaschen werden muss. Ja. Und das sieht man ja oft genug, dass sie
das ist selbstreinigend.
Eben, genau. Und bei Data, was soll da schon groß passieren? Ist jetzt nicht so, als wenn der groß schwitzen würde, oder?
Wie echte Astronauten machen wir uns in die Nein, lassen wir das.
Wie gesagt, bei Data braucht man sich diese Sorgen alle nicht zu machen. Bei anderen
so sieht's
weiß
aus.
Man's nicht.
Ich weiß nicht, ob der auch irgendeine kühle Flüssigkeit ausschwitzt.
Nee, glaube ich nicht.
Nee.
Ich meine, der hat irgendwelche solche Systeme bestimmt, aber auf jeden Fall. Ja. Aber,
Du meinst, wenn dem zu warm wird, dann geht hinten irgendwo so eine Klappe auf und so ein Kühlkörper kommt da raus.
Dann geht die Frisur hoch. So.
Genau.
Kommt so ein Ventilator rein. Oh mein Gott.
Oh mein Gott. Das wird schon wieder albern.
Ja, genau. Fajo Kivas versteht halt nicht, warum er überhaupt ein Sternflottenoffizier ist und fragt, ob Data schon mal jemanden getötet hätte. Woraufhin Data halt verneint, aber dass halt drauf programmiert wäre, in Verteidigungssituationen tödliche Gewalt anwenden zu können.
Ja. A military pacifist, oder wie nennt er das dann, der Kivas?
Fajo versucht den Data zu überzeugen, wie viel besser es doch wäre, auf der Jovis zu bleiben und erklärt ihm,
hier ist schön.
Eben, hier gibt es keinen Krieg.
Wir haben einen Pool.
Ich habe nur Freunde.
Genau.
Genau.
Ja, ja,
also
Freunde.
Es wäre doch viel besseres Leben. Er könnte doch mit ihm ins Weltraum bereisen und so.
Von dem, was die Varia da erzählt hat, würde ich mal ausgehen davon, dass die Freunde alle nur gezwungenermaßen seine Freunde sind.
Ja, oder gekauft auf jeden Fall.
Ja, sowas.
Ja, der Data sagt dann halt auch, ja, sie können halt gut reden, ja, schöne verbale Fähigkeiten, aber im Grunde benutzen sie ja nur für Gaunereien und zur Befriedigung der eigenen Gier.
Ja, in dem Zusammenhang habe ich mal wieder ein neues englisches Wort gelernt. Er benutzt das Wort Hucksterism, was so viel wie Hausiererei wohl heißt.
Hucksterism.
Kannte ich auch noch nicht.
Nee, sagt mir auch noch nichts. Ja, Fajo fragt sich, ob Data ihn so hart verurteilen würde, wenn er von seiner vergeudeten Jugend auf den Straßen Sibalias wüsste und vergießt dabei seine künstliche Träne. Keine Ahnung, wie er sie so schnell hinbekommen hat.
Und gibt dann zu, ist eh alles gelogen.
Ja, genau, weil Data sagt auch noch so, ja, eine harte Jugend ist keine Entschuldigung für kriminelles Verhalten. Und er sagt so, ja, ist eh nur erfunden. Mein Vater war ziemlich wohlhabend, aber auch kriminell. Also
ja, es, an der Stelle erinnert er mich so ein bisschen an den Elon.
Aber ja, ne, es hat sowas, ja, irgendwie schon. Der würde auch Androiden sammeln, auf jeden Fall.
Ja, aber hallo, der sammelt ja auch schon Kinder, ich meine insofern. Ja, so und Frauen und Präsidenten.
Das stimmt, das ist richtig. Naja, ich glaube, das ist jetzt auch vorbei.
Er hat sich ja angeblich entschuldigt, ich weiß nicht, keine Ahnung, was dran ist.
Wir sollen beide im Sumpf versinken.
ja, ist so die Frage, möglichst schnell.
Wer zieht wen, ne?
Ja, genau, wer zieht wen runter?
Ja, so viel dazu. der Fajo versucht dann erneut, den Data zu bringen, die Kleidung anzuziehen, doch Data weigert sich weiterhin. Dann geht der Fajo zu einem Replikator und bestellt eine Flasche Finoplug.
Klingt wirklich lecker.
Das hört sich schon wirklich an wie irgendwas aus dem Baumarkt.
Ja. Also, ach so, ich dachte eigentlich mehr so an Mundspülung oder sowas.
Ja, oder so. Finoplug. Ja, stimmt. Finoplug.
genau.
Das ist, also scheint sich um ein Lösungsmittel zu handeln, das stark genug ist, um Kleidung zu schmelzen, aber nicht Datas Haut verletzen wird.
Also Tässchen Aceton hätte es wahrscheinlich auch getan.
Ja, man weiß ja nicht, woraus ist denn bitte die Uniform Polyester? Das ist ja nicht mehr mittlerweile, ist doch ein Baumwollgemisch. Ja. Das muss ja irgendwas Seltsames sein, auf jeden Fall. Ja. Ich meine, der Fajo hätte anscheinend, wie er sagt, auch kein Problem mit, dass Data nackt da rumläuft. Aber da wird wahrscheinlich Data irgendwelche Probleme mit haben.
Ehrlich gesagt, das hätte ich gern gesehen.
nicht in dieser Folge, auf jeden Fall. Nicht in dieser Serie. Ja, jetzt ist halt doch gezwungen, sich umzuziehen, weil gleich fallen da wahrscheinlich dann die Uniformen. Fällt ihm die Uniform in Fetzen vom Körper. Naja.
Ja, die schmilzt so ein bisschen vor sich hin da. Ich meine, wie gesagt, vielleicht haben sie mir wirklich ein Tässchen Aceton an den Kopf geworfen.
Man sieht das aber auch nur in der Frontansicht. Hinterher sieht man ja von der Rückseite sieht man auch keinen Dampf. Die hätten so ein bisschen Dampf hochgehen lassen können, finde ich. Das haben sie nicht gemacht, leider. So viel Special Effects haben sie sich dann doch gespart.
Naja. Nee, war wieder zu teuer. Jetzt, kein Budget mehr.
Nee, anscheinend nicht. Inzwischen werden Worf Datas Aufgaben zugeteilt und
der wird schon wieder befördert.
Ja, genau.
Nachdem ein Kamerad ins Gras gebissen hat.
Das stimmt. Er hat zuerst mal die Tasche ersetzt, jetzt muss er noch Data ersetzen.
Ja, das ist so richtig klingonisch irgendwie so.
Was auch ziemlich krass eigentlich ist, warum, das weiß ich jetzt auch nicht, ob das so sinnig ist, irgendwie das zu machen, ne?
Also, ja, ich weiß nicht, keine Ahnung.
Ja, und ja, die Deanna macht sich halt auch Sorgen um Worf, weil er stand Data wohl sehr nah, was ich jetzt bisher noch nicht so mitbekommen habe, also nicht mehr als alle anderen, oder?
Ja, ich finde das übrigens sehr fies von ihr, dass sie ihn da so auf dem Flur so abfängt, so nach dem Motto, ich wollte übrigens noch mit dir reden.
Ja, ja, es könnte natürlich auch mal, ja, weil wahrscheinlich wird er eh keinen Termin bei ihr machen, also so gesehen.
Ja, genau.
Der Klingone geht nicht in Therapie. Ja, und sie sagt halt auch, ja, ist jetzt schon das zweite Mal, dass du halt ein Crewmitglied ersetzen musst und wie kommst du denn damit klar? Woraufhin der Worf dann darauf hinweist, dass das auf klingonischen Schiffen relativ üblich ist, wenn jemand stirbt, dass man seine Rolle einnimmt und dass er halt ihn dadurch ehren wird, dass er ihn gut vertreten, also über seine Aufgabe übernehmen wird. Ja, und damit ist das, glaube ich, für den Worf dann auch soweit abgekaspert irgendwie. Also das ist dann für den erstmal gut, ne? Also trotzdem kann ich nicht genau verstehen, warum er jetzt in diese Rolle versetzt wird, wenn er echt eine ganz andere...
Ja, ich meine, keine Ahnung, es ist von irgendwie Security-mäßig da, Tactical, wird er dann jetzt an die Konsole da vorne versetzt, weiß ich nicht.
Also, es gibt genug andere Leute, es gibt 1000 Menschen auf diesem Schiff, ist denn da keiner, der sonst auf die Brücke nachrücken kann? Map. Naja.
Na, ich weiß auch nicht. Was mir in dieser Szene besonders aufgefallen ist, ist dieser Over-Shoulder-Shot, wo die Troy im Vordergrund steht und sie unterhalten sich halt gerade.
Ja.
Die Troy hat wieder dieses komische Kleidchen-Dingens an und ihre Schlüsselbeine gucken unheimlich raus. So.
Ja, das ist ja auch extra so geschnitten irgendwie.
Ja, also ich habe den Eindruck, dass sie den Overshoulder-Shot hätten sie sich mal irgendwie anders einwinkeln sollen. Ich habe den Eindruck, das ist nicht sehr vorteilhaft gewesen.
Ach Gott, wie eine Hundehütte, in jeder Ecke ein Knochen.
Ja, so oder so ähnlich.
Wie man früher so schön gesagt hat. Zumindest mein Vater hätte sowas gesagt. Naja.
ich meine, die arme Frau kann nichts dafür.
Aber. Nein, aber ich finde es auch echt krass, dass sie immer noch nicht ihre normale Uniform tragen darf. Aber
es ist ja nicht mehr weit. Es kommt ja bald.
Soweit. Ja, stimmt. Ah, Foreshadowing.
Ja.
Ja, währenddessen ist der LaForge total unruhig in seinem Schlaf und er träumt irgendwie auch die ganze Zeit. Also er verarbeitet irgendwie immer.
Er träumt von Data.
Ja, er träumt von Data und von der ganzen Situation. Also er verarbeitet das gerade irgendwie im Traum. Und als er dann aufwacht, erkennt er, dass er tatsächlich etwas übersehen haben könnte.
Huch, da war ja was.
Genau, und somit überprüft er dann mit Wesley in der Technik die Audioprotokolle des Shuttleflugs und stellt fest, dass Data einige Sekunden vor der Explosion keine Statusmeldung übermittelt hat.
Das geht ja gar nicht. Sie vergleichen das ist ja überhaupt nicht dem Data Science.
Genau, sie vergleichen das mit einer alten Aufnahme, weil der geht ja immer genau nach Protokoll vor und sagt auch alles, was er sagen will, nicht ob er es muss, aber er macht es halt nach Protokoll. Menschen wären da wahrscheinlich anders, aber bei Data ist das ja eindeutig, nee, wenn er das nicht macht, dann ist irgendwas passiert.
Genau, da ist was im Busch.
Genau, das ist ein Fehler, den Data niemals begangen hätte. Auf jeden Fall vermutet der LaForge, dass Data irgendwas Ungewöhnliches bemerkt haben muss. Meint ja auch so, dass er sich vielleicht überall, dass er vielleicht zu viel zu tun wäre, was glaube ich für Data kein Problem wäre. Mhm. Und das meint Wesley, wäre aber ungewöhnlich, dass er das Data nicht gemeldet hätte. Und dann schlussfolgert der LaForge halt, dass mit Data selbst irgendwas nicht in Ordnung gewesen sein müsste, aber hat halt keine Belege bisher für diese Theorie.
So
ne?
sieht's aus.
Ja, auf der Jovis hat der Fajo Besuch von seinem Freund und Konkurrenten, der Palor Toff heißt.
Was hat der bitte in der Nase?
Ja, der ist...
wenn ich da vorgreife, aber was?
Ich wollte gerade sagen, dieser Palor Toff sieht sehr interessant aus, seine Maske, also ich musste irgendwie direkt an eine Bowlingkugel denken, also er hat mehrere, Löcher im Gesicht, er hat drei Nasenlöcher, dann hat er zwei Löcher auf der Stirn und zwei unterm Mund, also im Kinn irgendwie und aus dem linken Nasenloch kommt ein goldenes Band, was sich irgendwie um seinen Kopf windet.
Das Prop-Department hatte zu viel Alufolie übrig oder was?
Das ist auf jeden Fall ein toller Nasenkopfschmuck, kann man nicht anders sagen, also er sieht auf jeden Fall ziemlich cool aus irgendwie. Und der Fajo möchte natürlich diesem Palor Toff seine neueste Errungenschaft zeigen. Dann möchte der Data natürlich animieren, dass er jetzt auch mal irgendwas macht. Aber der Data steht komplett regungslos in seinem neuen Kostüm im Übrigen in dem Raum rum und macht einfach gar nichts. Er steht einfach nur da. Und der
Fajo, die Farbe übrigens steht ihm überhaupt nicht, finde ich, ja.
Meinst du, das Blau ist nicht...
Das ist nicht sein, nee, das beißt sich mit seinem Hautfarbe.
Dabei ist er doch ein Wintertyp, obwohl die Farbe, ja, vielleicht ist er doch mehr ein
Herbsttyp. Ist er ein Wintertyp?
Vielleicht ist Data mehr ein Herbsttyp, keine Ahnung. Also farblich.
Nachgedacht.
Ja, keine Ahnung. Der steht auf jeden Fall total steif und starr in der Gegend rum und der Fajo will die ganze Zeit, dass er sich nochmal bewegt oder was sagt und so. Und er sagt so, ja, das ist hier Data, der einzige Androide, der bekannte Androide, den es gibt. Und überhaupt und alles ganz toll. Und der Palor Toff sagt das so.
Top-notch.
Ja, sieht eher aus wie...
Hast du dich wieder erwartet? Oh, und das, Alter.
Genau, sieht eher nach irgendeiner Schaufensterpuppe aus. Ne? Und da ist der Fajo dann doch so verärgert, so von wegen, wenn du dich jetzt nicht bewegst, ne, dann
setzt
passiert
was.
Irgendwas. Ja, und dann schmeißt...
Dann halte ich die Luft an.
Dann schmeißt er den auch um, ne? Und entsprechend fällt der Data aber auch wirklich
so ein Stein.
Also das macht er richtig gut. Der fällt dann auf dieses Sofa drauf und prallt davon so ab. Und das sieht wirklich sehr starr aus.
Also steif
wirklich,
und.
Ja, also als wenn es wirklich kein Mensch wäre. Es gibt da so ein paar Typen auf Instagram, die machen das auch manchmal. Die sitzen dann irgendwie zusammen und fallen dann so alle um und reißen alles mit und rutschen noch so ein Stückchen weiter. Also die haben das auch perfektioniert. Und der kann das auch sehr gut, der Brent Spiner. Also Respekt.
Ja, also ohne Matte würde ich es trotzdem nicht machen. Ich hoffe, der Teppich war weich.
Ja, also das war schon ganz gut, dass er auf dem Sofa aufgekommen ist vorher. Ne? Ja, dieser Palor Toff sagt ja auch, ja gut, fallen kann er auf jeden Fall, wenn er auch sonst nichts kann. Ne?
Der Kivas Fajo so, you regret this.
Ja, genau. Als sie dann rausgegangen ist, ne, so, dann hängt er auch so über dem, so, das wirst du bereuen. Dann blinzelt der Data auch zum ersten Mal wieder, als er dann raus ist. Ja, es ist, hat auf jeden Fall Widerstand geleistet an dieser Stelle.
Widerstand ist doch nicht zwecklos.
Vielleicht nicht. Die Enterprise ist dann wieder an Beta Agni 2 angekommen, um halt das Hydritium ins Grundwasser zu bringen. Mhm. In dem Moment will der Captain Picard dem Data den Auftrag geben, glaube ich, die Sonde zu starten und sagt, Mr. Data, oder
mach mal.
Mr. Data, scannen Sie. Und dann hält er inne und entschuldigt sich dafür und sagt dann, ja, Worf, könnten Sie bitte scannen und die Sonde losschicken. Dann wird die anscheinend irgendwie ins Grundwasser geschossen, diese Sonde. Und anscheinend reagiert die Substanz deutlich schneller, als sie erwartet hätten. Es zeigt sich auch eine ziemlich hohe Konzentration von diesem Trizyklamat, was auch eher unnatürlich ist.
Im Moment, Trizyklamat, das ist so ein Zuckerersatz. Cyanat,
ach ja, Tricyanat. Ja, wo bin ich schon wieder? Ich bin schon beim Kaffee. Ja, es ist auf jeden Fall Tricyanat, genau. Und diese Konzentrationen sind zu hoch. Das finden sie anscheinend seltsam. Und dementsprechend sagte Herr Picard, der Riker soll mal runtergehen zusammen mit Worf und Dr. Crusher und sich das Wasser mal genauer angucken.
Oh, die Crusher kriegt auch mal was zu tun.
Warum wir echt drei Leute für brauchen, also ist immer so ein Ding.
Ja, einer muss scannen, einer muss interpretieren und der dritte ist zum Aufpassen da.
In der Realität wäre gar kein einziger von der Brücke da unten. Da hätten die einfach unser naturwissenschaftliches Team ein paar pH-Streifen darunter geschickt und dann wäre das gewesen.
Wie diese Streifen, die meine Frau früher hatte, um das Wasser von den Fischen zu testen.
Ja, genau, sowas. Ja, genau. So die verfärben sich dann.
So Eisen.
Ja, ja. So, aber also, nein, es müssen natürlich wieder Brückenoffiziere runtergehen. Ich meine, diesmal ist es ja nun wirklich nicht gefährlich, aber ich denke mir mal, was für eine Verschwendung von Steuergeldern. Also.
Ja, die wollen halt auch mal Spaß haben. Die sitzen den ganzen Tag auf dieser Kackbrücke fest.
Ja, aber die haben auch nicht was anderes zu tun. Aber egal, wie auch immer.
Ja, also ich meine, an der Stelle kann man sich ja fragen, warum kutschieren die 1000 Leute durch die Gegend rum?
Wieso müssen die irgendwelche Chemikalien von A nach B fliegen? Wieso musste die Menschheit irgendwelche Maschinen entwickeln, mit denen man Raumzeit krümmen kann, um dann irgendwelche chemischen Elemente, irgendwelche Sachen von einem
durch die Gegend zu ballern?
Und so ineffizient. Also dafür gibt es auch Frachtschiffe. Und ja, gut, die sind vielleicht nicht so schnell wie die Enterprise, aber trotzdem.
Naja, kommt die komische Sonde, womit die Kayla damals geflogen ist.
Genau.
Die war auch irgendwie Warp 9, schlag mich tot.
Ja,
also, das wäre ja wohl drin gewesen, oder?
Also, das ist das diplomatische Flaggschiff der Sternenflotte und was machen die?
Ja, Kurierdienst.
Ja, so ein bisschen hier wie
Amazon Prime, ich weiß es nicht.
Ja, so ein bisschen wie hier die Apothekenfahrer, die hier immer irgendwie die Medikamente fast, hin und her fahren. Also ganz ehrlich, nee, könnte ich mich schon wieder aufregen.
Egal. Haben sie ja noch ihre Quittung?
Genau. Da kommst du an so einen Planeten, dann sind wir alle krank. Also, nee, das ist schlimm.
Ja gut, ich meine, dass auf manchen Planeten alle krank sind, das wissen wir ja. Das kennen wir ja von hier zu Hause, ich meine.
Stimmt, da gibt es auch kein Mittel gegen. Vielleicht ein bisschen mehr Trizyanat ins Wasser.
Naja. Ah, jetzt weiß ich, womit die Federal Government uns alle vergiftet mit Trizyanat. Ja,
genau, stell dich mal auf die Straße mit so einem Schild.
Ja, oh Gott. Wir brauchen jetzt unbedingt Tritium. Kaufen Sie doch heute Tritium-Aktien.
Du kannst garantiert damit Leute abziehen.
Da gehe ich doch schwer von aus, wird die Leute alles im Internet kaufen oder glaubst du gar nicht?
Wahrscheinlich ja. Wie auch immer.
Ja.
Während man sich da auf die Untersuchung begibt, befindet sich der Data natürlich weiterhin in seiner Zelle, in seiner Galerie und übt gerade das Lächeln der Mona Lisa, weil er anscheinend sonst auch nichts zu tun hat. Und ich glaube, er kriegt es auch sogar ganz gut hin. Er ist ja sehr, sehr subtil dabei tatsächlich.
Ja, der übt schon mal für sein nächstes Gemälde.
Ja, wahrscheinlich. Der Fajo tritt dann ein und bittet Data erneut, sich auf den Stuhl zu setzen. Ja, und Data lehnt auch weiterhin ab. Und Fajo geht daraufhin zu einem seiner Displays und enthüllt dahinter, also mit so einem Handscanner wahrscheinlich, einen Safe. Also das Bild fährt so nach vorne und dahinter ist dann halt so ein Safe eingelassen. Und da drin hat er einen Varon-T-Disruptor. Eine illegale.
Boah, was?
Ja. Ja. Voll krank.
Aber ein verantwortungsvoller Waffenbesitzer, er hat die Waffe in einem Safe, wo er die Kombination zu hat.
Ja, deswegen ist das ja auch eine Utopie in den USA. Also,
ach so, stimmt. Ah, ja, deswegen, da kommt der Science-Fiction-Dingsbums rein.
Ja, genau, richtig. Naja, er nimmt dann diese Waffe, die auf jeden Fall illegal ist und der Föderation wegen ihrer Wirkung verboten wurde. Data weigert sich auch weiterhin auf den Stuhl und sagt, Fajo wird ihn nicht erschießen, weil es ist ja sein Lieblingssammlerstück gerade.
Andererseits fällt mir gerade ein, er hat auch gesagt, dass es davon nur fünf Stück gibt. Er hat vier und einer liegt unter seinem Kopfkissen.
Stimmt,
also
auch wieder.
Vielleicht dann, ist dann diese, doch wieder keinen.
Das ist doch wieder sehr amerikanisch, ja. Vier fliegen so auf dem Schiff rum und eine ist im Safe. Warum ist die dann überhaupt im Safe? Dann lass sie einfach da liegen, ganz ehrlich.
Ja, also, keine Ahnung, damit kein anderer dann rumfingern kann, ich weiß
es
nicht.
Genau. Er sagt auf jeden Fall, nee, natürlich würde er Data jetzt nicht erschießen, aber vielleicht würde er ja seine mitgefangen Assistentin Varia erschießen. Die holt er auf jeden Fall dann auch in den Raum rein und fragt so, ja, wie lange kennen wir uns denn schon? Ja, 14 Jahre.
14 Jahre.
Und ich habe dich bei mir aufgenommen und
You were barely an adult. Okay.
Ja, ist auch schon wieder komisch. Sie war noch ein Kind, als er sie aufgenommen hat. Also sie war eigentlich immer komplett abhängig von ihm. Das ist auch schon der Weg wirklich eklig.
MeToo und so, also.
Ja, es ist auf jeden Fall keine gleichberechtigte Beziehung. Das soll schon mal klar sein. Und er droht dann auch wirklich damit, sie zu erschießen, also was dann wirklich hier die absolute Eskalation ist. Ja. Und daraufhin sagt der Data zum Fajo, hier, okay, stopp, ich sitze ja schon auf dem Stuhl und damit ist sie ja noch erstmal gesichert.
Ja.
Das Außenteam stößt bei seinen Ermittlungen auf mehrere...
Große Kulissen.
Ja, auf mehrere große Kulissen. eine Art stufenartige Höhle. Das ist, glaube ich, sogar dasselbe Set mit diesem Wasserfall. Ist das aus der Folge, wo der Jordi mal ohne Visor hochgekraxelt wird? Oder mit Visor? Ich weiß gerade nicht mehr.
Ja, irgendwie sowas. Nur anders beleuchtet und die Folge mit wo Kristall.
Wo er mit dem Romulaner in der Höhle gesessen hat, glaube ich. Ja, das
sieht ziemlich genauso aus. Hatten sie noch im Keller liegen.
Ja, wahrscheinlich, ja. Was ich aber eigentlich sagen wollte, sie finden eigentlich mehrere Lücken, also Verständnislücken. Ja. Erstmal, dieses Tricyanat kommt auf dem Planeten eigentlich nicht vor und das einzige Gegenmittel ist halt diese Hytritium-Verbindung, die praktischerweise von Fajo bereitgestellt wurde.
Kann mir gar nicht erklären, wie das jetzt, geht gar nicht.
Ja. Und Worfs Tricorder-Messwerte zeigen, dass die Vergiftung tatsächlich künstlich herbeigeführt wurde. Doch Crusher kann das eigentlich nicht glauben, weil das Gift, mit dem das Grundwasser verseucht wurde, ist eigentlich sehr instabil und schwer zu transportieren. Also der einzige Vorteil der einzige Vorteil des Tricyanat-Gifts ist, dass man es ebenfalls also nur schwer neutralisieren kann, halt dieses Hytritium dafür braucht. Und als Riker das dann hört, wird ihm irgendwie auch klar, wie viel Glück sie doch hatten, das zu finden, was sie brauchen. Und zwar auch genau in der richtigen Menge. Ne?
Ja, das ist vor allen Dingen so witzig, dass das genau so diesen Satz, der Riker ja ganz am Anfang der Folge schon auf der Brücke mal so halb von sich gegeben hat, so nach dem Motto, na, hatten wir ja Glück, dass wir dich getroffen haben.
Ja, ne, so in etwa, ja, stimmt. Also es ist von Anfang an schon komisch.
Eigentlich hättest du denen da schon auffallen müssen.
Das ist ein bisschen sehr schwer vom Begriff, aber ja.
Naja, dafür müssen wir jetzt mal durch die halbe Galaxis gurken, um irgendwie rauszufinden.
Diese Energieverschwendung, echt.
Waren sie gar nicht.
Ja. Also dementsprechend gibt es auch eine Besprechung nochmal in der Beobachtungslounge und Riker weist darauf hin, dass Fajo zur richtigen Zeit am richtigen Ort war, um sie mit dem dringend benötigten Hytritium zu versorgen. Und es wird spekuliert, dass Fajo das Wasser vergiftet hat, um der Enterprise-Crew das Hytritium gewinnbringend zu verkaufen. Ja. Crusher weist aber auch darauf hin, dass das Unternehmen dann aufgrund der Kosten für die Herstellung von Tricyanat nicht rentabel sei, sodass man sich über seine wahren Absichten wundert. Picard wendet sich dann an den Computer und verlangt eine Biografie über Fajo, was sie vielleicht hätten mal vorher machen sollen.
Das, was ich schon gesagt habe, der Worf hätte vorher mal so einen Background-Check machen sollen.
Ja, das ist wohl wahr. Und
ich meine, macht man das nicht so, wenn man sich mit irgendwelchen windigen Personen trifft?
Es sollte sogar im Protokoll der Sternenflotte stehen, wenn man sich mit externen
Beratern XY
und,
mit Elons zusammentut.
Ja, zusammentut, dass er das vielleicht erstmal ein Screening macht irgendwie.
Bevor man Leuten eine Sicherheitsclearance gibt, da sollte man doch vielleicht mal überlegen, nicht für die vorher gearbeitet haben.
Ich bitte dich, Sicherheit.
Ja.
Das ist das Problem. Es gibt keine Sicherheit in der Sternenflotte.
Nee.
Der Computer listet dann halt eine Menge seltener und wertvoller Objekte auf, die sich in der Sammlung von Fajo befinden. Er ist halt als Sammler auch bekannt.
Ja.
Der Computer nennt halt unter anderem Van Gogh-Bilder und alles Mögliche. Und dann
also nur die legalen Sachen, weil die anderen
genau,
der Computer ja hoffentlich nicht wissen.
Ja, genau. Und er wird hoffentlich nicht wissen. Wenn er das wüsste, dann wäre wirklich die Arsch am Brennen hier. Du.
Ja, aber hallo.
Kann man sowas bitte nicht wissen? Also hat der Typ alles. Ja, egal. Der Captain unterbricht dann auch den Computer und ja, ihn dämmert dann auf jeden Fall, dass es ihm wahrscheinlich um Data gegangen ist und dass er halt das besondere neue Sammelobjekt von ihm gewesen ist. Und daraufhin tippt der Picard auf seinen Kommunikator und befiehlt Wesley dann bitte mit Warp 8 zum Ort der Shuttle-Explosion zurückzukehren.
Back to the scene of the crime.
Genau.
Wir erfahren dann auch, dass da kommt die Szene, wo der Wesley erzählt von wegen, die Jovis kann maximal mit Warp 3 fliegen. Der hatte 23 Stunden Zeit und das wären dann 1,02 Licht, ja?
1,02 Licht, ja.
Ach, 1,0. Das kam mir nämlich direkt so komisch wenig vor.
Ja, aber wenn man mit Warp 3 fliegt, ist es nicht unbedingt falsch, glaube ich.
Ja, ja, das müsste ungefähr dann stimmt es nämlich ungefähr. Jetzt passt es dann
also
auch.
Also dafür ist Warp 3 eigentlich wirklich lächerlich langsam, so gesehen.
Ja.
Aber gut, reicht.
Ja, was meinst du, weshalb die bei Enterprise so froh waren, als sie endlich Warp 5 fliegen konnten?
Ja, das ist wohl wahr, ja. Ja, sie verfolgen dann halt die Jovis und senden eine verschlüsselte Nachricht an alle Außenposten der Föderation, die möglicherweise so in dem Bereich liegen, wo die mit der Jovis durchgekommen sein könnten, ne, mit dieser Geschwindigkeit. Genau.
Kann ja nicht viel sein, ich meine, ein Lichtjahr ist jetzt nicht so.
Ja, dafür wird eigentlich einiges angezeigt auf dem Bildschirm. Ja. Es können mehrere Systeme, aber innerhalb von einem Lichtjahr können, also
ich meine, schwierig.
Selbst
ich
wir
nicht so.
Liegen ja als nächstes so 4 Lichtjahre vom nächsten Stern entfernt. Also
das für komische Interaktionen gravitationstechnisch geben würde.
Genau, tatsächlich. Man sagt ja so, also die Auswirkung, also so ein Lichtjahr ist ja gerade mal wirklich so.
Ja.
So das Äußerste, im Grunde stehen wir in der Interaktion mit Alpha Centauri tatsächlich, weil es ja gar
schon
nicht mal,
fast, ja.
Ja, genau. Deswegen, es wäre schon sehr viel, wenn da mehr los wäre unterhalb dieser Höhe. Also dieser
Gravitation großen. Ist zwar nicht wirklich stark, aber doch sehr weitreichend.
Sehr beständig, das stimmt.
Das ist wohl.
Ja. Währenddessen kommt Varia dem Data zu Hilfe, weil sie jetzt auch erkannt hat, dass er mit einem abusive Arschloch, ja wirklich, mit einem Arschloch zusammen am Schiff ist. Sie möchte gerne Data auf der Flucht helfen, obwohl es halt für beide sehr gefährlich sein wird, aber es ist ja natürlich auch klar, weil mehr als sterben kann sie jetzt auch nicht mehr. Und
würdest du mich denn auch mitnehmen? Nein, nicht mit dem Make-up. Das dauert ja Stunden, bis du morgens fertig bist.
Aber echt. Sie ist auf jeden Fall in der Lage, den Safe zu öffnen und auch diesen Disruptor da rauszuholen. Also sie kennt sich ein bisschen besser da aus. Und dann machen sie sich auf den Weg zu einer Rettungskapsel, die sich im Frachtraum befindet. Zwischenzeitlich erhält dann die Enterprise eine Nachricht von dem Außenposten Lyra 4, dass die Jovis wohl nach über einem halben Tag im Orbit gesichtet wurde und dann irgendwie vor 7 Stunden abgeflogen ist. Und man nimmt dann entsprechend Kurs in diese Richtung. Im Frachtraum der Jovis überlegt Data, ob er versuchen soll, mit der Enterprise zu kommunizieren und ihr mitzuteilen, dass er im Leben ist. Die Varia sagt, das ist keine gute Idee, da Fajos Kommunikationszugriff auf die Brücke beschränkt ist. Und Data betritt dann die Kapsel und bereitet sie für den Start vor, während die Varia die Fluchtsequenz startet. Keine Ahnung, warum man nicht alles irgendwie aus
von
dem Schiff steuern
kann
das
weiß
ist
man nicht
mal
so
genau. Was. Ja, genau. Das löst aber auch den Alarm aus und es kommen Wachen herein und Varia hält sie halt auf Abstand mit diesem Varon-T-Disruptor. Dann kommt aber ein zweiter Wachmann und schleicht sich von hinten an sie ran und entwaffnet sie. Data schaltet beide Wachen halt aus, ne, kommt rausgelaufen, nimmt sich derer an und dann...
Nix mit 40 Kilo.
Nee, ja, wahrscheinlich nicht. Und dann wird die Fluchtsequenz nochmal neu gestartet. Dann kommt auch der Fajo rein und auch ebenfalls bewaffnet mit dem Disruptor und hindert dann Varia daran, die andere Waffe, die auf dem Boden liegt, aufzuheben. Sie steht dann auf und er überlegt, es ist dann halt so eine Situation, also wirklich, wo sehr viel nonverbal passiert. Man sieht ihn halt so nachdenken und dann hat er halt den Entschluss gefasst und er schießt dann halt die Varia und der Tod ist auch entsprechend qualvoll.
Lecker.
Also es heißt ja, dass
nicht
ein,
PG-12.
Nee, ist das von einem von innen zerreißt und dann ist man aufgelöst. Also es scheint ja noch schlimmer zu sein als irgendwelche romulanischen Disruptoren. Also es ist nochmal ein bisschen so, hast wenigstens 3 Sekunden lang noch was davon, bevor du tot bist. Also
von innen heraus gekocht. Ich stelle mir das ungefähr so vor, wie wenn sie den Hummer ins heiße Wasser werfen.
Ja, der Data hört das halt auch und wird dann auch Zeuge des Todes von der Varia. Und Fajo macht Data dafür verantwortlich, von wegen, das ist alles deine Schuld und das ist überhaupt nicht passiert, wenn du jetzt nicht fliehen wolltest.
Ja, wie das so ist mit solchen Leuten, das ist immer der anderen Leute Schuld.
Ja, genau. Er meinte mal so, naja gut, wird eine neue Varia geben. Also das ist wirklich ein...
Ziemlich kalt, ja.
Richtiger Psycho auf
jeden
Fall. Ich sag
doch, Psychopathenalarm, habe ich ja jetzt eben schon
genau.
gesagt.
Und Data hebt dann diesen Disruptor auf und zielt auf den Fajo und der Fajo verspottet Data von wegen, der hat ja gesagt, er könnte niemandem was zuleide tun, wenn es nicht ausdrücklich dringend notwendig wäre, ne? Und meint dann auch, wenn er sich jetzt nicht auf den Stuhl zurücksetzt, dann werden hier noch mehr Leute sterben.
Ja.
Und das Blut hätte dann auch Data an seinen Händen kleben. Er sagt dann auch, wenn Datas Programmierung ihm erlauben würde, Wut über Varias Tod zu empfinden, dann könnte er ja jetzt abdrücken, aber er ist halt einfach wirklich nur ein Android, der keine Gefühle hat und deswegen wird er es nicht machen. Ne? Ist eine interessante Einschätzung, weil ich glaube, wir haben schon mal festgestellt, dass Data durchaus Gefühle hat.
Ja. Selbst wenn er jetzt keine Gefühle hätte, ist an der Stelle doch die der logische nächste Schritt, dass er dann halt doch abdrückt, weil
um die anderen zu schützen oder was?
Genau, er muss ja irgendwie, also so viel
die anderen Wächter zum Beispiel, die anderen Leute, die an Bord sind,
ja, auch also zu schützen. Ja, also er kann dieses, so argumentiert er dann ja auch irgendwie so nach dem Motto, das kann hier so nicht weitergehen, ne?
Ja, genau. Ja, der Data steht dann halt da mit dem Disruptor in der Hand und steht eigentlich kurz davor, eigentlich abzudrücken.
Ja, und der Kiva steht schon da, schieß endlich, fire, genau. Fire.
Und dann wird der Data aber plötzlich dann auf die Enterprise zurückgebeamt, und im Transporterraum entdeckt der Chief O'Brien halt, dass die Waffe...
Oh, der gibt's auch heute.
Ja, genau, tatsächlich. Und da entdeckt er halt, dass die Waffe mitten im Transport anscheinend abgefeuert worden ist. Und deaktiviert sie vorsorglich.
Ich mach das dann mal aus. Das muss hier ja nicht Löcher in den Teppich fressen.
Ach so, also er meint, der Schuss könnte noch bei denen ankommen, ne? Genau, richtig. Bei seiner Rückkehr übergibt Data Riker halt die Waffe und sagt, dass Fargo wegen Mordes, Entführung und Diebstahl zu verhaften sei. Der Riker teilt ihm halt mit, dass das alles schon in Vorbereitung sei, und dann fragt ihn Data auch, was denn hier mit der Waffe ist, warum da ein Schuss ausgegangen ist von der Waffe. Und Data hält halt inne und deutet irgendwie so rätselhaft an, dass das wohl während des Transports passiert sein könnte.
Also, das schreiben wir jetzt aber mal besser nicht in den Bericht rein, dass der Data lügen kann, wie gedruckt.
Aber ich meine, man sieht es ja an keiner Stelle. Er drückt nicht ab, bevor er gebeamt wird, und eigentlich... tricktechnisch ist die Waffe auch schon weg während des Beamvorgangs. Also er hat nicht geschossen, während er da in dem Frachtraum ist.
Handshot first,
aber
schon klar.
Sie wurde abgefeuert auf jeden Fall. Der Riker nimmt das auch erstmal so hin, ne? Und ist halt ein bisschen irritiert, glaube ich, aber er nimmt es hin.
Denkt sich so gerade so, oh, das ist eine Seite vom Data, die ich auch noch nicht kannte.
Ja, genau. Der Fargo wurde dann mittlerweile dann ins Gefängnis der Enterprise gebracht. Und Data besucht ihn dort, und der Fargo meint so, er soll nicht erwarten, dass er jetzt hier um Gnade fleht oder seine Taten bereut. Und er kommentiert halt die Ironie der ganzen Sache, dass jetzt die Rollen ja vertauscht sind und dass er jetzt im Käfig sitzt.
Jo.
Und Fargo sagt dann Data, dass er ihn nicht abschreiben soll und dass es durchaus sein könnte, dass er trotzdem nochmal in seiner Sammlungssaal irgendwie landet.
Ja.
Data hält das für unwahrscheinlich, da jetzt auch alle Gegenstände, die er anderen gestohlen hat, beschlagnahmt wurden und gerade ihren rechtmäßigen Besitzern zurückgegeben werden.
Das heißt, die Mona Lisa hängt demnächst wieder im Louvre.
Hat wahrscheinlich hunderte von Jahren gefehlt.
Hat gar keiner gemerkt, da hing schon so eine. Huch, jetzt sind wir zwei.
Ja, so genau. Genau. Einfach eine hingehangen, damit es bloß keiner merkt, genau.
Genau.
Fargo fragt den Data auch, ob es ihn zufriedenstelle zu wissen, dass er alles verloren hat, und Data antwortet lediglich, er hat keine Gefühle in dieser Hinsicht, also auch keine Rachegefühle oder Genugtuung, und weil er ist halt nur ein Android, und verlässt dann das Gefängnis.
Ja, das war das. Permission to speak candidly,
sir. Ja, es ist auf jeden Fall die Frage, hat Data die Waffe abgeschossen oder nicht?
Aber, hallo.
Ja, das wäre die logische Folgerung, wäre halt, dass das wirklich zum Schutz der anderen auf dem Schiff gesehen.
Also ich habe das immer so interpretiert, dass er tatsächlich, also wenn er es nicht schon getan hatte, war er also zumindest kurz davor. Weil, also ich meine, so viel Freiheitswillen hat er dann doch, dass er das so nicht...
Ja, ich meine, normalerweise,
durchgehen lassen kann.
Dass Data Gefühle hat, heißt ja nicht, dass er unbedingt Affekthandlungen wie ein Mensch durchführt, aber es wird ja durchaus eine logische Grundlage für seine Entscheidung gegeben haben, aber er sagt es nicht. Also das ist ja das Besondere. Er gibt es ja nicht zu, dass er abgefeuert hat, und das ist halt interessant irgendwie. Also,
das Problem sehe ich eigentlich auch mehr so in der storytechnischen Seite dieses Dingens, weil der Kivas steht da, hat keinen Phaser in der Hand, der Data hat einen in der Hand, Disruptor, und der könnte einfach das Ding einstecken, dahin gehen und ihm einmal links und rechts um die Ohren hauen, und er muss ihn ja gar nicht erschießen. Ich meine, er kann ihn einfach so mitnehmen. Ich meine, es ist der Data. Es ist jetzt nicht so, dass der irgendwie eine Chance da hätte, da wegzukommen.
Das stimmt. Es ist auf jeden Fall...
Das ist so ein kleine Plothole am Ende, finde ich. Also, wo man so als erstes nicht drüber nachdenkt. Ich meine, natürlich, man will diese Dramatik und dieses moralisch-ethische Dilemma, was der Data da hat, halt irgendwie richtig schön ausnutzen.
Das stimmt. Wahrscheinlich hätte Data genug schnelle Reflexe oder sonst was. Er könnte auch einfach anspringen auf dem Boden
festnageln. Er könnte das Ding auch Kopf werfen.
Ja, also, das wird schon reichen. Wahrscheinlich mit der richtigen Geschwindigkeit wäre es einfach kein Problem. Ja, es macht alles ein bisschen dramatischer. Also der ganze Showdown im Frachtraum ist natürlich schon sehr tragisch, auch mit dem Tod von dieser Variante.
Das ist so das, wo ich dann sage, ja, dann hat er vielleicht doch nicht geschossen, weil vielleicht hat sich das Ding wirklich während des Transports ausgelöst, was weiß ich, aber...
Ja, das ist eine Frage, die für ewig ein Rätsel bleiben wird und eine leichte moralische Ambiguität bei Data erkennen lässt.
So ist das.
Insgesamt
eigentlich eine ziemlich solide Folge. Also es ist damals so eine meiner Lieblingsfolgen gewesen.
Ja, weiß ich nicht, Lieblingsfolge, aber ich finde sie auf jeden Fall ganz unterhaltsam.
Es ist allerdings, also ich meine, sie hat alles, ist spannend, sie hat den Data, sie hat Murder, sie hat den Data, sie hat Mystery, sie hat den Data.
Ja, und Data macht es auch sehr gut. Ja,
also nicht die schlechteste Folge. Ist nur nicht ganz so gut gealtert, finde ich, in mancher Hinsicht eben, wenn man also genauer darüber nachdenkt, ist dieses ganze Setup so ein bisschen. Also warum haben die am Anfang nicht mal den Typen überprüft?
Ja, das stimmt
schon. Warum sind die nicht schneller auf den Trichter gekommen? Natürlich, weil es im Drehbuch steht, aber ich weiß nicht, ob das heutzutage noch so funktionieren würde. Ich glaube, wir sind da ein bisschen verwöhnt von modernen Serien.
Durchaus. Also es ist so, man nimmt einfach diesen Plot so hin, ne, von wegen, dass es halt so ist. Aber man wird eigentlich schon davon ausgehen, dass sie es ein bisschen besser überprüfen sollten. Andererseits, ich finde auf jeden Fall, was wirklich auch wirklich dazu beigetragen hat, dass es ganz cool ist, ist halt, dass sie diesen Saul Rubinek für den Fajo Skiwa genommen haben. Also der spielt das ja auch sehr gut. Der spielt das wirklich.
Ja. Der könnte wirklich den Psychopathen machen.
Und das ist aber auch so eigentlich eine Sache, die ja auch wirklich tatsächlich auch gerne spielt. Ne? Also er ist ja kein unbekannter Schauspieler. Ich kenne sein Gesicht, aber ich würde niemals wissen, wo ich den so hinstecken soll. Aber ich habe mal nachgeguckt, wo der überall mitgespielt hat. Ja. Also der hat vor dieser Folge, hat das letzte Mal 3 Jahre vorher in dem Film Wall Street mitgespielt, tatsächlich. Mhm. Und er hat aber auch in Lost hat er sogar mal mitgespielt, habe ich gesehen. Also das sind so Sachen, man sieht ihn irgendwo, aber vergisst wieder in welcher Serie. Das ist eins von den Gesichtern irgendwie. Ja. In Eureka hat er zum Beispiel auch mitgespielt in einer Folge. Und in Stargate hat er tatsächlich auch mitgespielt. In der 7. Staffel in 2 Folgen hat er mitgespielt. Bei Stargate Commando SG-1. Mhm. Ja. Also,
also ich glaube, ich
muss 2004. Also, und mein Lieblingsding, was ich in der Liste gefunden habe, war ein Film von 2009, Oh Wei, My Son is Gay. Da spielt er den Vater in dem Film. Oh Wei, es scheint ein Film in einer jüdischen Familie gewesen zu sein. Ja,
My.
Fand ich auf jeden Fall so lustig. Also er hat sehr viel, For All Mankind hat er auch mitgespielt, ziemlich am Anfang tatsächlich. Also, kann ich mich nie dran erinnern, aber ich kenne halt dieses Gesicht und der ist ein ziemlich guter Schauspieler. Und die ganze Sache, warum er damit gespielt hat, ist ja eigentlich eher ein tragischer Anlass gewesen. Also nochmal Trigger Warning, Selbstmord und sowas. Ja. Eigentlich war die Rolle von dem Kivas Fajo von jemand anders besetzt gewesen, von dem Schauspieler David Rappaport, was auch ein lustiger Nachname ist übrigens. Der hat aber nach dem Abschluss der Dreharbeiten anscheinend also einen Selbstmordversuch unternommen. Ja, also es war wirklich kurz nachdem die halt die Folge auch abgedreht haben. Und war wohl so, also der Regisseur von dieser Folge, Timothy Bond, erklärte halt, es war wohl irgendwie die Geschichte im Umlauf, dass man ihm ein Auto gefunden hat mit einem Schlauch aus dem Auspuff und also so diese Art. Ne?
Klassisch.
Ja, genau. Mhm. Und dementsprechend hatte man jetzt irgendwie doch dann das Bedürfnis, ihn zu ersetzen in dieser Folge.
Ja.
Zu dem Zeitpunkt waren aber anscheinend auch schon die Werbefotos von Rappaport als Fajo verschickt worden. Dementsprechend hatte der Timothy Bond halt nach einem Ersatz gesucht. Und der Saul Rubinek ist halt ein ehemaliger Schulkollege von ihm gewesen. Und der war gerade zufällig eigentlich in Hollywood, weil der an dem Film Fegefeuer der Eitelkeiten auch beteiligt war. Also einem der sehr schlechten Filme. Also er meint auch, dieser unglückselige Film hat ihn halt nach Hollywood gebracht. Aber tatsächlich tatsächlich war Saul Rubinek halt auch ein Trekkie und ja, er wollte halt auch gern mal das Set besuchen und er sagte also, ich würde es versuchen und hat ihn dann sozusagen zu dieser Gastrolle überreden können. Ja. Dadurch konnte er sich ja wenigstens die Sets auch mal angucken. Ne? Ja. Und dafür, dass es eigentlich so eine spontane Entscheidung war, also alle Szenen mit dem nochmal neu zu drehen, also hat das auf jeden Fall ganz cool hinbekommen. Also ich weiß nicht, wie viel Zeit die dann dafür noch hatten. Und das Ganze hat natürlich auch irgendwie die Figur so verändert. Und was krass ist dann halt wirklich, dass der David Rappaport, der den eigentlich ursprünglich gespielt hat, der an einer akuten Depression halt auch gelitten hat, dann wirklich 2 Monate später wirklich seinen Selbstmordversuch auch erlegen ist, dem nächsten.
Ja.
Der hat sich dann anscheinend irgendwie am 2. Mai 1990 in einem Park in Los Angeles erschossen. Was echt krass
unschön
ist. Ja, unschön. Ja, und das war 5 Tage vor der Premiere der Folge. Also es war alles nicht so toll.
Nee, das ist sozusagen seine letzte Arbeit dann ja gewesen.
Ja, und die keiner zu sehen bekommt, weil er halt ersetzt worden ist.
Das würde mich dann doch mal schwer interessieren, wie die aussehen würde. Das werden wir wahrscheinlich wirklich nie zu sehen kriegen.
Ja, eben.
Aber das würde ich gerne mal.
Ja, der Timothy Bond meint halt auch, die Neubesetzung veränderte halt die Figur, weil der David Rappaport wohl recht klein war und die dramatische Anforderung war halt, dass die Leute Angst vor ihm haben müssten. Ja. Naja, das war für jemanden von seiner Größe eher schwierig. Wie groß war der, was sagst du?
1,20.
Hätten sie eigentlich mit einem kleinen Wüchsen die Rolle besetzt, was natürlich auch mal interessant gewesen wäre, so als Bösewicht, so als Gegner, hat man bis dahin auch nicht so gehabt. Ja, aber ist echt schon krass, ja, der hat es dann leider, haben wir das niemals zu sehen bekommen. Ja, das ist halt schade drum. Also auch schade, dass es so, dass er leider so aus dem Leben gehen wollte. Ja.
Wenn Sie Selbstmordgedanken haben, gibt es Menschen, die Ihnen in dieser Krise helfen können. Sie sollten deshalb in jedem Fall sofort Kontakt zu entsprechenden medizinischen Diensten aufnehmen. Speziell geschulte Menschen helfen Ihnen auch bei der Telefonseelsorge unter der Nummer 0800 111 0111 oder 0800 111 0222.
Brent Spiner wurde ja auch gefragt, ob er glaubt, dass Data abgedrückt hätte. Und er beharrte darauf, dass Data die Waffe abgefeuert hätte, was auch seine Absicht war. Aber die Leute, die was zu sagen hatten, wollten halt alle im Unklaren darüber lassen.
Ja.
Er meint aber auch, wenn mit seiner heutigen Erfahrung würde er auf jeden Fall dafür plädieren, dass man Datas Handlungen und Folgen klarer herausstellt und das irgendwie auch ein bisschen provokantere Folge geworden wäre dadurch. Ja. Das wäre ja eigentlich sogar eigentlich ein Thema für eine ganz eigene Folge gewesen. Ja. Da hätte man eigentlich viel mehr draus machen können. Ne?
Ja, dann nachher noch so eine Untersuchung darüber, was er denn da gemacht hat und so.
Ja,
hätte man noch lange ausbauen können, wie sowas.
Ja, tatsächlich.
Um dieses ganze Thema, wie weit darf man gehen, um der Gefangenschaft zu entkommen oder das Leiden anderer zu beenden und so. Es ist ja alles schwere moralische Fragen, ja?
Ja, ich meine, Data würde ja grundsätzlich sich wahrscheinlich einer Gefangenschaft fügen, wenn nichts anderes möglich ist. Aber solange niemand dadurch anders gefährdet wird, das ist ja nochmal so eine Sache, ne? Aber so gesehen ist er halt dann, wird es dann moralisch zweideutig. Ja. Und ja, man hätte daraus hätte man eigentlich wirklich eine ganze Folge machen können.
Ja.
Ja, heute würde man das so machen. Heute wäre die nächste Folge danach wahrscheinlich thematisch daran angehört.
Hätte man aus dem ganzen B-Plot eine ganze Folge gebaut. Dieses irgendwo hinfliegen, das Wasser entgiften und rausfinden, dass es gar nicht so war.
Wahrscheinlich aber nur so eine Füllfolge. Boah.
Ja.
Ja. Es war übrigens auch die Folge, nach der Michael Piller angefangen hat, Baseballkarten zu sammeln. Komischerweise.
Ja, wie ist das denn passiert?
Ja, und Baseballkarten haben ja im Star Trek-Universum immer mal wieder eine Rolle, besonders eine große zentrale Rolle auch auf Deep Space Nine, zumindest in der Folge. Ich erinnere mich dann an irgendeine Versteigerung.
Ja.
Genau. Ja, fazitös. Also fazitös würde ich mal sagen, fand ich die Folge jetzt schon besser.
Ja.
Also ja, also ich würde jetzt mal eine solide 7 geben.
Ja, so in dem Bereich liege ich auch.
Ja. Obwohl du meinst, es wäre so eine Lieblingsfolge gewesen. Aber
ja, früher war das, ja, es ist halt nicht so gut gealtert, finde ich. Es ist halt, es ist immer noch so eine Folge, wo ich denke, ja, die sollte man gesehen haben, gerade wegen diesem inneren Konflikt, den der Data da durchmacht und diesem ganzen Thema Gefangenschaft und Freiheitswille und das hat man hätte das Ganze ja auch noch viel politischer aufziehen können heutzutage.
Ja.
Ich meine, es gibt ja genügend Stoff in der Welt, den man da verarbeiten könnte.
Ja, und ja, wahrscheinlich wäre es eine bessere Folge, wenn es wirklich jetzt wirklich diese ethisch-moralischen Fragen mehr ginge. Also wenn es wirklich darum ginge, was bedeutet Freiheit, was bedeutet Freiheit für einen Androiden, der durchaus einen freien Willen hat, aber
eben keine Gefühle im eigentlichen Sinn.
Ja, diese ganzen Konditionen von Data selber, wie könnte man da durchsprechen? Ja, das ist halt, das kommt halt viel zu wenig rüber und halt seine moralische, seine eigene moralische Entscheidung, die sich daraus ergeben.
Ja.
Das, wie gesagt, das könnte man mehr machen. Da hätte man gut eine 8,5 draus machen können, wenn nicht mehr. Also, das ist leider so.
Aber es ist halt in diesem Format der frühen 90er, späten 80er war das halt offensichtlich nicht drin.
Ja, nicht in der 45-Minuten-Version anscheinend. Ja, dann können wir eigentlich damit ja auch erstmal verbleiben.
So sieht's aus.
Ja, nächste Folge ist die Folge 23, normal, was sonst, auf 22 Folgen. Es ist die Folge Sarek, auf Deutsch Botschafter Sarek. Wir sehen den alten Schauspieler nochmal wieder in einer, ich glaube, seiner letzten Rolle
in Star Trek. Ne? Ja.
Genau. Die Kurzfassung: der inzwischen sehr alt gewordene Botschafter Sarek ist anlässlich einer diplomatischen Mission an Bord der Enterprise, als sich unter der Mannschaft gewalttätige Ausschreitungen häufen.
Oh,
ja,
was?
Stimmt. Ja, das ist immer, wenn Vulkanier in der Nähe sind, passieren irgendwie komische Dinge.
Ja, wird es gewalttätig. Ich weiß auch nicht.
Und dann tun sie immer so, als wenn sie nichts damit zu tun hätten.
Genau.
Aber ich habe ungefähre Vorstellungen noch von der Folge. Ja, doch. Ich meine, es ist schön, dann nochmal wieder jemanden einzubauen, um diesen ganzen, um den ganzen Kanon ein bisschen zu vervollständigen mit auch TOS-Folgen.
Die Szene, die mir so besonders ins Gedächtnis kommt, ist, wie er da bei so einer Abendvorstellung und er sitzt im Publikum und ist am Heulen.
Stimmt, ja,
weil er
genau
irgendwie seine Emotionen nicht mehr unter Kontrolle kriegt.
Das ist richtig. Ja, schöne Folge, zu der wir uns dann in 2 Wochen wieder hören. Also dann danke ich erstmal. Ich habe mal wieder völlig vergessen, den Zuschauerinnen zu sagen, wo sie uns überall entdecken können.
Mittlerweile.
Ja, also hier Bolibot Bums überall im Internet findet er uns.
Genau, schneid es einfach aus der letzten Folge da rein.
Ich mache es demnächst einfach vor die Folge.
Genau.
Als ein extra Ding. Vielen Dank auf jeden Fall fürs Zuhören und dir, Jan, vielen lieben Dank fürs Mitmachen. Das haben wir doch heute gut gemeistert und wünsche ich dir noch einen schönen Abend und wir hören
uns. Oh, das ist noch hell draußen.
Ja.
Guck dir das an.
Bis dann.
Bis dann.
Tschüss.
Boldly Pod. Star Trek in Review.